Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einer Frau, die von Berufswegen in menschliche Abgründe schaut, als Vorsitzende Richterin am Landgericht in Freiburg, als Leiterin einer Schwurgerichtskammer. Guten Morgen und herzlich willkommen, Eva Kleine-Kossack.
Ich grüße Sie auch, Herr Heim. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Kleine-Kossack, was ist der aktuelle Fall, mit dem Sie es beruflich gesehen gerade zu tun haben?
Im Augenblick haben wir es mit einem versuchten Tötungsdelikt zu tun. Da sind wir in der Verhandlung drin. Ist immer etwas weniger anstrengend, etwas weniger belastend auch, weil man ein Opfer hat, was noch lebt.
Trotzdem ein schwieriger Fall?
Auch schwierig ist jeder Fall in irgendeiner Hinsicht. Es ist ein überschaubarer Fall.
Sie als Vorsitzende Richterin, auf Ihrem Schreibtisch landen alle Tötungsdelikte, die dann schlussendlich vor Gericht verhandelt werden?
Ja. Die Schwurgerichtskammer, die verhandelt Kapitaldelikte, sprich Tötungsdelikte. Mord und Totschlag, aber eben auch den Versuch. Ne?
In der kommenden Woche wird es eine Verhandlung geben im Zusammenhang mit diesem schrecklichen Missbrauchsfall in Staufen. Die Mutter und der Lebensgefährte werden vor Gericht stehen. Haben Sie mit diesem Prozess irgendetwas zu tun?
Da hat die Schwurgerichtskammer nichts mit zu tun. Das fällt in die Zuständigkeit der Jugendkammer. Die Jugendkammer verhandelt Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende, ist aber auch Jugendschutzkammer. Das sind Verfahren, wo Kinder geschädigt sind, Kinder Opfer sind und es einer besonderen Sachkunde bedarf, solche Verfahren zu führen.
Sie hatten zuletzt einen Fall zu begutachten und dann auch den Täter zu verurteilen. Das war dieser Doppelmord in Theningen. Ein Mann tötet seine Ex-Freundin und das gemeinsame Kind. Mhm. Ein Fall, der Ihnen in irgendeiner Form an die Nieren gegangen ist.
Ach, wissen Sie, man lernt mit den Jahren einfach eine professionelle Distanz zu den Verfahrensbeteiligten aufzubauen, sowohl zum Angeklagten als auch zu den Opfern. Sie müssen sich da emotional abgrenzen können, sonst können Sie den Beruf nicht richtig machen. Das ist so ähnlich wie bei Ärzten auch. Die können sich auch nicht mit ihren Patienten emotional identifizieren. Sonst können sie niemanden mehr operieren. Klar. Und auch nicht vernünftig behandeln.
Gleichwohl müssen sie natürlich sich auch mit den Details einer Tat auseinandersetzen. Und diese Details waren jetzt auch in diesem Fall Theningen nicht besonders schön.
Und wir müssen auch bereit sein, uns schon irgendwo einzufühlen, einzulassen auf die Verfahrensbeteiligten. Auch auf den Angeklagten. Wir müssen ja versuchen herauszufinden, warum der bestimmte Taten begeht. Und das setzt auch voraus, dass man sich einlässt und dass man bereit ist, sich zu einem gewissen Grad auch hinein zu versetzen. Das hat aber nichts mit emotionaler Nähe zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Sie beziehungsweise die Kammer, Sie urteilen ja nicht allein, sind in diesem Fall zu dem Ergebnis gekommen, lebenslänglich plus besondere Schwere der Schuld. Ein Urteil, das sich klar abgezeichnet hat im Verlauf des Verfahrens?
Also ich denke, so ganz furchtbar überrascht war jetzt niemand von dem Urteil. Also für die Verfahrensbeteiligten, insbesondere für die professionellen Beteiligten, denke ich, war das schon absehbar. Oder kann es absehbar gewesen sein?
Ist das Urteil jetzt rechtsgültig oder hat jemand Revision eingelegt?
Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt und das wird bedeuten, dass voraussichtlich der Bundesgerichtshof dieses Urteil überprüft. Voraussichtlich deswegen, weil Revisionen ja auch zurückgenommen werden können. Das wird abzuwarten sein.
Frau Kleine-Kossack, also wir erinnern uns, eine junge Joggerin wird überfallen und wird Opfer eines grausamen Tötungsdelikts. Ein Fall, der auch sozusagen in Ihrer beruflichen Vita und Biografie einen besonderen Stellenwert hat?
Wenn man sich den bloßen Sachverhalt anschaut, dann unterscheidet sich dieses Verfahren nicht sehr von Verfahren, die wir zu früheren Zeiten auch geführt haben. Was bei diesem Verfahren besonders war, war in der Tat dieses immense mediale Interesse. Das hat uns gezeigt, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit an Strafverfahren heute eine ganz andere ist wie noch vor 5 oder 10 Jahren. Strafverfahren sind öffentlich, hat auch seinen guten Grund. Niemand möchte ja Strafverfahren, die im Geheimen hinter verschlossenen Türen geführt werden. Das heißt, Öffentlichkeit in Form von Privatpersonen, die zuschauen wollen, die können jederzeit in den Gerichtssaal kommen, können sich das angucken. Und dann gibt's natürlich die Presseberichterstattung. Die hat's auch immer schon gegeben.
Die aber war in diesem Fall, Sie haben es angedeutet, ja, natürlich extrem. Bedeutete das im Umkehrschluss auch, dass Sie mit einer ganz besonderen oder stärkeren Anspannung in diesen Prozess reingegangen sind?
Während des Verfahrens vergisst man das. Also das führt nicht dazu, dass man jetzt ständig unter Anspannung und unter Hochdruck verhandelt. So ist das nicht. Aber die Presseberichterstattung ist natürlich anders, als sie früher war. Früher hat es 2 Artikel gegeben in der lokalen Zeitung. Da wurde darüber berichtet. Und hier haben wir ja Livestreams gehabt, die praktisch 1:1 die Verfahren nach draußen getragen haben.
Ja. War es ein schwieriger oder ein schwierig zu beurteilender Fall oder waren die Dinge sehr schnell klar? Also eine Tat, die sich nur so zugetragen hat oder zugetragen haben konnte?
Also das war jetzt kein Verfahren, ein reines Indizienverfahren, wie man das manchmal hat, wo man die Situation hat, man hat einen Angeklagten, der gar nichts sagt, man hat ein Opfer, das nicht mehr lebt. Zeugen hat man in der Regel auch keine. Und dann muss man Puzzlestückchen für Puzzlestückchen zusammentragen. Das ist schwierig, das ist extrem, kann extrem schwierig sein und auch zeitaufwendig. Und so war das hier ja nicht.
Der Täter, der Mörder, dieser rumänische Fernfahrer, welchen Eindruck hatten Sie von ihm bei Gericht?
Er ist ja auch in der Presse beschrieben worden als eine Person, die wenig Einblick gewährt hat, die wenig Reaktionen gezeigt hat, die wenig gesprochen hat.
So haben Sie ihn auch wahrgenommen?
So haben wir ihn auch wahrgenommen. Also das, was da in der Presse dargestellt wird, ist der Eindruck, den dann ein Angeklagter macht. Und der kommt bei uns natürlich genauso an.
Dieser Angeklagte hat die Höchststrafe bekommen, lebenslänglich, plus besondere Schwere der Schuld, plus Sicherungsverwahrung.
Wir haben das gemacht, was wir für richtig hielten und für angemessen hielten. Ob das wirklich richtig ist, ob der BGH es richtig findet, ob es in einer materiellen übergeordneten Kategorie richtig ist, kann ich nicht sagen.
Wann wird der Bundesgerichtshof der BGH entscheiden?
Ich rechne in einer überschaubaren Zeit.
Das heißt in diesem Jahr 2018?
Ja, ich denke auch vor Herbst noch.
Eva Kleine-Kossack, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, eine Frau, die in Freiburg am Landgericht Vorsitzende Richterin ist und Frage immer auch in ihrer beruflichen Laufbahn Strafsachen gemacht hat?
Ja, mit einer kleinen Ausnahme. In meiner Assessorenzeit musste, ich würde das jetzt in Anführungszeichen setzen wollen, musste ich ein Jahr Zivilsachen machen, sonst war ich immer mit Strafsachen befasst. Ich war ein paar Jahre Staatsanwältin. Aha.
Was hat Sie an den Strafsachen immer so gereizt? Oder was ist das Spannende bis heute an Strafsachen für Sie?
Spannend ist für mich nach wie vor geblieben die Frage, wozu Menschen fähig sind und warum sie diese Dinge tun.
Eine Frage von philosophischer Tiefe. Haben Sie die Antwort gefunden?
Nein, nein. Nein, die Antwort habe ich nicht gefunden. Und es ist mir über die Jahre auch klar geworden, dass es einfach bestimmte Fälle gibt, in denen man eine Antwort nicht finden kann. Warum ein Täter eine bestimmte Tat begangen hat. Manchmal kann man es plausibel erklären, manchmal kann man es nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber es gibt Täter, die begehen Taten, da stehen sie hinterher ratlos da und können sich es nicht erklären.
Kann man es quantifizieren? Wie oft passiert das, dass sie ratlos, selbst nach einem Urteil, das sie gesprochen haben, sind? Und im Vergleich dazu andere Fälle, wo Sie irgendwo irgendwie in das Seelenleben dieses Angeklagten reingekommen sind?
Einer von 10, wo man hinterher sagen muss, es ist passiert. Wir wissen auch, dass dieser Täter, den wir da verurteilt, dass er es war. Richtig nachvollziehen, warum er es getan hat, können wir es nicht. Sie haben ja in der Regel auch Täter, die es Ihnen nicht erklären können. Also selbst wenn sie geständig sind.
Ja. Gehört in diese Kategorie auch dieser rumänische Fernfahrer, den Sie in diesem Endinger Mordfall verurteilt haben, der ja auch Vater von 3 kleinen Kindern ist?
Nun gut, auf einer ganz ersten Ebene kann man sagen, wir haben ihn ja auch wegen eines Sexualdeliktes verurteilt. Da ist das jetzt nicht ganz so geheimnisvoll, wie es zu der Tötung gekommen sein kann. Da kann man sich Dann wird es allerdings wirklich philosophisch fragen, wieso Menschen überhaupt solche Taten begehen. Aber da verlässt man den Bereich dessen, wo ein Richter noch vernünftige Antworten finden kann.
Wenn wir uns die Arbeit eines Richters angucken oder einer Richterin angucken, die Strafsachen zu bearbeiten hat, das beginnt ja vermutlich mit einer umfangreichen Vorbereitung, mit einem detaillierten Aktenstudium oder wie nähern Sie sich sozusagen einem Verfahren?
Also ich nähere mich einem Verfahren tatsächlich dadurch, dass wenn das Verfahren eingeht, bei uns anhängig wird, ich die Akte einmal komplett lese.
Und den oder die Angeklagte sehen Sie da das erste Mal bei Gericht oder vor Gericht? Im Normalfall?
Den oder die Angeklagte sehe ich das erste Mal in der Hauptverhandlung.
Ja.
Aber das ist natürlich zu einem deutlich späteren Zeitpunkt.
Klar. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt haben Sie sich ja schon ein Bild dieses Menschen gemacht. Und jetzt treffen Sie zum ersten Mal auf den und schauen den an. Passt das dann immer eins zu eins zusammen, das Bild, das man von jemandem hat und die Wahrnehmung, wenn man jemanden sieht?
Ich versuche mir kein Bild des Angeklagten zu machen. Ich versuche mir ein Bild vom Verfahren zu machen, vom Verfahrensgegenstand. Versuche herauszufinden, was der rote Faden in diesem Verfahren sein kann. Aber ein Bild vom Angeklagten kann man sich eigentlich aufgrund des Aktenstudios gar nicht oder nur sehr unzureichend machen.
Wie schaffen Sie es, Zugang zu finden zu einem Angeklagten?
Nun, erste Voraussetzung ist mal, dass er mit mir spricht.
Klar. Ne?
Der Angeklagte also kann, kann ja auch schweigen.
Ja, wir gehen davon aus, er spricht mit Ihnen. Wie kriegen Sie das hin? Da muss ja dann auch irgendeine Form von Chemie entstehen, von gemeinsamer Chemie, oder?
Das klappt manchmal und klappt manchmal nicht. Zum einen versuche ich schon, dem Angeklagten Raum zu geben, dass er sich einbringen kann, wenn er das möchte, dass er die Dinge auch wirklich vor, da bin ich auch von Gesetz wegen zu verpflichtet, aber mir ist das schon auch wichtig, dass der Angeklagte das Gefühl hat, er kann sich wirklich angemessen einbringen und kann versuchen, das rüberzubringen, was er rüberbringen möchte. Und manchmal klappt das auch. Und dann gibt es durchaus eine kommunikative Ebene.
Und manchmal klappt es nicht?
Manchmal klappt es nicht.
Was machen Sie mit einem Angeklagten, der sich konsequent verweigert, der Angaben macht zur Person und ansonsten kein Sterbenswörtchen von sich gibt?
Da mache ich gar nichts, das akzeptieren wir. Das Recht hat er nach der Strafprozessordnung. Es tun viele Angeklagte ja auch. Das ist vollkommen in Ordnung, ist sein gutes Recht. Darf ihm nicht zum Nachteil gereichen, tut es auch nicht.
Das sehen Sie auch vollkommen emotionsfrei.
Ja, ja, selbstverständlich. Ja.
Das heißt, Sie müssen sich auch zu keinem Zeitpunkt in einem Verfahren zur Objektivität zwingen?
Ich selber habe nicht das Gefühl, dass ich mich zur Objektivität zwingen muss. Nein, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, meine ich zumindest selber.
Ja, wenn Sie dann auch so spektakuläre Verfahren haben, wissend, wie groß die mediale Aufmerksamkeit ist, haben Sie immer im Hinterkopf, die Geschichte revisionssicher zu Ende zu bringen?
Im Hinterkopf ist das natürlich, aber es ist ja nicht das oberste Ziel, also so sehe ich das wenigstens, nicht das oberste Ziel eines Strafverfahrens, dass es ein revisionssicheres Urteil gibt. Das oberste Ziel ist nach wie vor die Wahrheitssuche und dass wir versuchen müssen herauszufinden, was ist tatsächlich passiert, denn nur dann kann es ein gerechtes Urteil geben.
Sie haben einen Kollegen in München, den Richter Manfred Götzl, der seit 5 Jahren den NSU-Prozess macht und diese Revisionssicherheit sicher auch immer im Hinterkopf hat. Beneiden Sie Götzl? Sein Verfahren?
Nein, überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut, wie er das durchsteht. Das ist wirklich eine Leistung und nein, ich beneide ihn nicht um dieses Verfahren, wirklich nicht. Ich glaube, es gibt auch nicht viele Kollegen, die ihn darum beneiden.
Ein ganz hartes Brett, das ja, er da bohren muss.
Das ist ein hartes Brett.
Der Gerichtsreporter der Badischen Zeitungen hat ihn im Zusammenhang mit dem Endinger Mordfall das Kompliment gemacht, ihre Verhandlungsführung sei eine Mischung aus Umsicht, Strenge und Empathie. Schönes Kompliment.
Ich kann nicht verhehlen, dass ich mich gefreut habe, das zu lesen. So allzu häufig werden die Richter ja nicht gelobt, auch nicht in der Presse. Ich habe es als Lob empfunden und habe mich darüber gefreut, ja.
Wie haben Sie umgekehrt für sich reagiert, als Sie im Zusammenhang mit dem Tod des kleinen Alessio, ein Verfahren, das auch relativ spektakulär war, das Sie verhandelt haben, ja, dann hinterher lesen mussten, das Urteil für den Angeklagten 6 Jahre und 2 Monate sei doch außerordentlich milde und letztlich zu milde?
gerade in solchen Verfahren ist das erwartbar, dass man dem Strafbedürfnis der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit, von den Angehörigen will ich mal ganz schweigen, das ist ja klar, dass man dem nicht gerecht wird, nicht gerecht werden kann.
Also ohne da jetzt in alle Details zu gehen, aber der Stiefvater, Anfang 30, auch schwierige Lebensgeschichte, schlägt seinen 3 Jahre alten Stiefsohn tot. Und die Reaktion der Öffentlichkeit ist dann 6 Jahre, 2 Monate, so wenig.
Damit müssen wir leben. Das wird es immer geben. Und je spektakulärer ein Verfahren ist und insbesondere bei Kindern als Opfer, da kann man eigentlich keine Strafe aussprechen, wo nachher alle sagen, einverstanden. Sonst müsste man in solchen Verfahren immer zur Höchststrafe greifen. Und das ist ja absurd.
Wobei das Dramatische in diesem Verfahren war ja wohl auch, dass Behörden auf eine eklatante Art und Weise versagt haben vorher.
Wobei sich das auf die Schuld des Angeklagten nicht auswirkt.
Ja, aber es ändert natürlich nichts an diesen tragischen Umständen.
Natürlich, das ist klar. Natürlich haben diese Umstände eine Rolle gespielt. Aber man hat uns auch so ein klein bisschen, nicht vorgeworfen, das ist übertrieben, aber die Öffentlichkeit hatte auch erwartet, dass in einem weitaus größeren Maße im Verfahren darauf eingegangen wird, was da beim Jugendamt schiefgelaufen ist. Und da ist es einfach so, dass diese Umstände für die Frage, wie groß ist die Schuld des Angeklagten und wozu muss er verurteilt werden, wie hoch muss die Strafe sein, keine Rolle spielen.
Der Prozess ist jetzt 3 Jahre her. Das heißt, der Angeklagte perspektivisch wird irgendwann auch wieder freikommen.
Das wird vermutlich gar nicht mehr so wahnsinnig lange dauern, ja.
Was passiert dann mit diesem Mann? Wird er da weiter betreut oder hofft man, dass nichts mehr passiert?
Also diese Tat oder dieser Sachverhalt, der war jetzt so speziell und so situationsspezifisch und auch abhängig von der persönlichen Konstellation, dass von vornherein eigentlich davon auszugehen ist, dass sich Entsprechendes nicht wiederholen kann.
Wenn sich sowas nicht wiederholen wird, was wir alle hoffen, sehen Sie, was das restliche Leben dieses Menschen angeht, irgendeine Perspektive? Oder ist das etwas, was Sie sozusagen ausklammern oder möglicherweise auch ausklammern müssen?
Nein, das klammert man nicht aus. Und man macht sich natürlich auch Gedanken darüber, wie kann das weitergehen und hat er noch eine Perspektive und in welche Richtung kann das gehen? Der Angeklagte war noch relativ jung. Warum? Es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass er keine Perspektive mehr hat.
SWR1 Leute heute Vormittag mit der Vorsitzenden Richterin am Landgericht in Freiburg, Eva Kleine-Kossack. Wenn Sie einen Prozess führen, dann sind Sie nicht als Richterin allein verantwortlich und zuständig. Wie viele Richter gibt es da noch?
Wir sind insgesamt zu 5. Wir sind 3 Berufsrichter und 2 Laienrichter, 2 Schöffen. Das ist auch wichtig, das vielleicht nochmal so in den öffentlichen Blick zu nehmen, denn wenn über Verfahren berichtet wird oder über Urteile berichtet wird, dann ist der Fokus immer auf den Vorsitzenden gerichtet, der dann auch mit voller Namensnennung genannt wird und man hat den Eindruck, der macht das alles ganz allein, aber das ist natürlich Unsinn.
Wie laufen denn Entscheidungsprozesse ab, was das Urteil angeht? Also irgendwann das Verfahren oder die Verhandlung ist letztlich vorbei und irgendwann sitzt man zusammen zu 5 und berät darüber, welches Urteil rauskommen soll.
Also die Verhandlung endet mit dem letzten Wort des Angeklagten. Ne?
Ja.
Der hat das letzte Wort und gibt das der Kammer in die Beratung mit. Der soll also nochmal das letzte Wort haben.
Davor gab es die Plädoyers der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft.
Und der Nebenkläger, das heißt, wenn welche da sind.
Genau.
Ja, dann ziehen wir uns zur Beratung zurück.
Die einen wollen Freispruch, die anderen wollen, keine Ahnung, 8 Jahre. Mhm. Und was machen Sie dann?
Dann ziehen wir uns in unser Beratungszimmer zurück und beraten. Das dauert unterschiedlich lang, ist unterschiedlich schwierig.
Und
manchmal muss man abstimmen, manchmal muss man nicht abstimmen. In der Regel ist das ein Entscheidungsfindungsprozess, der sich entwickelt und ganz oft kommt man zu einem Ergebnis, wo alle dann sagen, das ist in Ordnung, so machen wir das.
Also dann gibt es den Fall, es bekommt jemand lebenslänglich. Nächste Frage ist, gibt man demjenigen die besondere Schwere der Schuld oder nicht?
Das ist eine schwierige Entscheidung, natürlich. Denn da müssen alle Umstände des Einzelfalles nochmal abgewogen werden. Und man muss sich darüber klar werden, ist das jetzt ein Fall, wo der Täter so viel Schuld auf sich geladen hat, dass man es als unangemessen ansehen muss, wenn der nach 15 Jahren die Chance hat, entlassen zu werden.
Nächste Frage, Sicherungsverwahrung, ja oder nein? Auch eine schwierige Entscheidung oder sozusagen durch die gesetzlichen Vorgaben irgendwie planbar?
Um die Sicherungsverwahrung verhängen zu können, müssen zunächst mal formelle Voraussetzungen erfüllt sein. Und das ist eine ganz klare Geschichte. Entweder die formellen Voraussetzungen sind erfüllt oder nicht.
Was ist die wichtigste Voraussetzung in diesem Fall?
Es gibt ganz viele unterschiedliche Unterkategorien, wo die formellen Voraussetzungen unterschiedlich geregelt sind. In der Regel haben sie eine gewisse Anzahl von Vorstrafen. Also, dass jemand schon häufiger in Erscheinung getreten ist und verurteilt wurde. Es gibt mittlerweile auch die Konstellation, Sicherungsverwahrung beim Ersttäter zu verhängen. Das ist aber noch eine relativ neue Vorschrift und das ist schwierig.
Nächstes Beispiel, da sitzt einer vor Ihnen und Sie müssen drüber entscheiden, kriegt der 5 Jahre, 6 Jahre oder 7 Jahre? So, wann kriegt er 5, wann 6 und wann 7?
Das ist nichts, was man mathematisch ausrechnen kann, sondern die Gesetze geben Strafrahmen vor, also Mindeststrafen, Höchststrafen. Da liegen aber viele, viele Jahre dazwischen. Und die Richter versuchen dann auf diesen Skalen, die von bis gehen, die Fälle einzuordnen. Und da vergleicht man.
Machen Sie Deals mit der Verteidigung und der Anklage?
Im Schwurgericht praktisch nicht. Da gibt es wenig auszuhandeln. Was wollen Sie da aushandeln? Da muss man es aufklären.
Eva Kleine-Kossack ist die Vorsitzende Richterin am Landgericht in Freiburg. Und von Fachleuten, von Gutachtern in welcher Form abhängig?
Nun, es ist so, dass die Verfahren natürlich immer komplizierter werden. Die Lebenssachverhalte werden komplizierter, die Erkenntnismöglichkeiten der Polizei steigen auch. Nehmen Sie mal die ganzen Auswertungen von Handys, von Computern, von digitalen Medien überhaupt oder DNA-Analysen, die immer feiner werden, immer bessere Ergebnisse bringen. Es gibt viele Bereiche, wo man heute Untersuchungen anstellen kann, die man früher gar nicht anstellen konnte. Und die können wir natürlich nicht beurteilen, da brauchen wir Fachleute zu.
Wie ist es bei den psychiatrischen Sachverständigen, die Ihnen jetzt erzählen, dieser Angeklagte ist schizophren, hat eine Psychose, ist vermindert schuldfähig, schuldunfähig oder doch schuldfähig? Vertrauen Sie oder müssen Sie da immer 1:1 vertrauen oder wie läuft das im Prozessalltag ab?
Zunächst mal ist die Beteiligung von psychiatrischen Sachverständigen stark angestiegen, so über die letzten 10 Jahre. Heute haben wir kaum noch ein Schwurgerichtsverfahren, wo wir keinen Psychiater dabei haben, der den Angeklagten begutachtet. Abhängigkeit, mir ist das ein bisschen zu hart, dieses Wort. Eine wirkliche Abhängigkeit besteht natürlich nicht. Wir haben durchaus auch schon Schwurgerichtsverfahren entschieden und kamen zu Ergebnissen, die sich nicht mit dem gedeckt haben, was der Sachverständige vorgeschlagen hat oder wie er es eingeschätzt hat. Das gibt's durchaus. Ich kann mich auch schon an Verfahren erinnern, wo wir psychiatrische Sachverständige hatten, die zu Ergebnissen kamen, wo wir dann meinten, das überzeugt uns jetzt nicht so hundertprozentig, wo wir einen zweiten Sachverständigen zugezogen haben. Also man ist jetzt nicht auf Gedeih und Verderb dazu verdonnert, einem Sachverständigen in Anführungszeichen zu glauben.
Ja.
Es muss einen schon überzeugen. Und mit den Jahren kann man es auch bis zu einem gewissen Grad beurteilen.
Suchen Sie sich den Gutachter aus oder wird der Ihnen irgendwie zugeführt?
In den meisten Verfahren ist das so, dass die Sachverständigen schon im Verfahren drin sind. Das heißt, dass der Sachverständige schon tätig wurde zu dem Zeitpunkt, zu dem Anklage erhoben wird. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, auf die Person des Sachverständigen Einfluss zu nehmen. Das macht die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft sucht den Sachverständigen aus. In der Regel wird sie das mit dem Verteidiger vorher absprechen, wird es abklären, ob der Verteidiger mit dem Sachverständigen einverstanden ist. Und dann ist die Frage aber schon entschieden.
Und wenn es andersrum ist, ist es noch kein Sachverständiger benannt, können Sie ihn dann benennen?
Wir suchen den aus, aber auch das wird natürlich vorher mit der Verteidigung und auch mit der Staatsanwaltschaft besprochen. die Person des Sachverständigen. Ja.
Sind die Gutachter inzwischen vorsichtiger geworden, was die günstige Prognose von Angeklagten angeht?
Das ist für uns selten eine Fragestellung, die relevant ist, weil die Prognose bei uns in den Verfahren im Prinzip, ja, spielt vielleicht eine Rolle, wenn es um die Sicherungsverwahrung geht, aber ansonsten sind prognostische Erwägungen für uns jetzt nicht so von Bedeutung.
Wer eine schwere Straftat begeht und dabei volltrunken ist oder unter Drogen gehandelt hat, ist das in jedem Fall strafmildernd?
Nein, das ist nicht in jedem Fall strafmildernd. Um mal ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, wenn Sie jemanden haben, der jedes Mal, wenn er unter Alkohol steht, körperlich aggressiv wird und Schlägereien anzettelt, dann wird man bei der 10. Schlägerei, die er anzettelt, sicherlich nicht mehr geneigt sein, ihn dem Alkohol jetzt zugute zu halten und sagen, das ist jetzt weniger schlimm.
Wenn Sie am Ende der Sendung, Frau Kleine-Kossack, zurückblicken, Bilanz Ihrer Arbeit, die vielen Urteile, die Sie in Ihrem Berufsleben gefällt haben, fällen durften, fällen mussten. Fällt Ihnen im Rückblick eins ein oder auf, wo Sie sagen würden, hätte ich vielleicht auch anders machen sollen?
Nein, ich denke da auch später nicht mehr drüber nach. Ja. Während des Verfahrens macht man sich unendlich viele Gedanken, immer und immer wieder, und versucht wirklich alles im Fokus zu behalten. Aber wenn das Urteil gesprochen ist, ist Urteil gesprochen. Und dann ist gut.
Ihre Kriterien an ein Urteil, sind die im Lauf der vielen Jahre immer gleich geblieben? Oder hat sich da auch irgendwas verändert, irgendwas verschoben?
Was für mich im Laufe der Jahre mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist die mündliche Urteilsbegründung. Es ist mir klar geworden, dass es extrem wichtig ist, dass es uns gelingt, und eine Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit ist ja die mündliche Urteilsbegründung, der Öffentlichkeit plausibel zu machen, was wir da eigentlich tun und warum wir das tun, was wir tun. Das gelingt nicht immer, das haben wir ja am Anfang besprochen, gerade was Strafen angeht, da ist es oft so, dass die Öffentlichkeit sagt, das verstehen wir aber immer noch nicht. Aber vom Anspruch her versuche ich schon, natürlich dem Angeklagten klarzumachen, warum er verurteilt wurde, aber auch der Öffentlichkeit das nachvollziehbar zu machen.
Würden Sie sagen, zwangsläufig durch Ihre Arbeit, mit Ihrer Arbeit, in Ihrer Arbeit, ist Ihre Menschenkenntnis eine andere geworden?
Vielleicht ist meine Einstellung zum Menschen ein bisschen eine andere geworden.
In welche Richtung? Wie meinen Sie?
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Der Mensch ist nicht per se gut. Und auch wenn ein Mensch schlimme Taten begangen hat, er bleibt ein Mensch. Ein Mensch, der gefehlt hat. Und den moralischen Stab drüber zu brechen, ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir haben zu gucken, was hat er getan, welche Konsequenzen muss das haben in einem Rechtsstaat. Aber moralische Kategorien dürfen da keine Rolle spielen.
Das heißt, Sie haben auf den verschiedenen Anklagebänken immer Menschen vorgefunden und nie Monster?
Ja, das ist so.
Und gleichwohl gibt es Menschen oder haben Sie auch Menschen erlebt, da muss die Gesellschaft dauerhaft davor geschützt werden?
Es gibt hochgefährliche Menschen, vor denen muss die Gesellschaft geschützt werden und man muss sich einfallen, das muss überlegen, wie man das tun kann. Aber der Mensch bleibt der Mensch und seine Würde muss gewahrt bleiben.
Und unsere Regularien, die Gesellschaft zu schützen, sind die ausreichend?
Ja, dicke.
Dicke?
Ja.
Weil?
Weil wir alle Möglichkeiten haben, tatsächlich die Gesellschaft vor gefährlichen Straftätern zu schützen. Manchmal überlege ich mir, ob wir es nicht ein bisschen übertreiben.
Ich frage Sie auch deshalb, weil Sie ja auch in Freiburg für die Sicherungsverwahrten ein Stück weit dann auch verantwortlich und zuständig sind. Und es ja auch in der Vergangenheit immer große Ängste in der Bevölkerung gegeben hat, dass Leute, die aus der Sicherungsverwahrung rauskommen, wieder schwere Straftaten begehen. Wie fällt da Ihr Fazit aus?
Die Praxis zeigt, dass es natürlich Rückfälle gibt, aber dass diese Rückfälle von der Anzahl und von der Schwere her weitaus weniger häufig und weniger gravierend sind, als das die Öffentlichkeit befürchtet.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich.
Eins gehört. SWR.